Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Guten Tag, meine werten Damen und Herren. Begrüßt Sie aus dem Neumalte-Studio Kabimesi. Herzlich willkommen. Der Monat Juni war sehr reich an Veranstaltungen und Events. Aus der reichen Palette haben wir folgende Themen für die Juni-Ausgabe der Gemeinschaftssendung vorbereitet. Franz Werfel Menschenrechtspreis für Präsident Klaus Werner Johannis. Heimattage der Banater Deutschen. Podiumsdiskussion zum Thema Kindheit und Jugend in Deutschland als Vorbereitung auf die Prüfung zum deutschen Sprachdiplom DSD2. Frank Fischer aus Budapest berichtet über den sogenannten Tilos-Marathon und Podcast-Sendereihe unter dem Titel Mein Lenau wurde gestartet. Das sind unsere Themen heute. Bleiben Sie dran! Der Franz Werfel Menschenrechtspreis wird alle 2 Jahre verliehen und ehrt das Eintreten gegen Menschenrechtsverletzungen, etwa durch Völkermord und Vertreibung. In diesem Jahr wurde der rumänische Präsident Klaus Werner Johannis ausgezeichnet. Über die Ehrung in der Frankfurter Paulskirche Anfang Juni berichtet Hans-Werner Tellmann.
Die Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen verleiht den Franz Werfel Menschenrechtspreis an den Präsidenten von Rumänien, seine Exzellenz Klaus Werner Johannis. Paulskirche Frankfurt am Main, 4. Juni 2023.
Die Eröffnungsansprache hielt Stadtrat Bernd Heidenreich.
Wir haben uns heute in der Frankfurter Paulskirche versammelt, um den Franz Werfel Menschenrechtspreis 2023 der Stiftung gegen Treibungen zu verleihen. Mein erster Gruß gilt dem diesjährigen Preisträger, seiner Exzellenz Klaus Werner Johannis, Präsident von Rumänien. Exzellenz, herzlich willkommen in Frankfurt am Main, vor allem aber auch herzlich willkommen in Deutschland, der Heimat Ihrer Vorfahren. Meine Damen und Herren, Frankfurt am Main und seine Paulskirche sind der rechte Ort für die Verleihung eines Preises, der den Menschenrechten und der Freiheit gewidmet ist.
Johannis werde für sein umfangreiches und vielfältiges Wirken für die Menschenrechte, besonders für die Minderheiten in seinem Land und europaweit geehrt, sagte der Vorsitzende der Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen, Christian Wagner. Die Laudatio hielt der ehemalige langjährige Präsident der Europäischen Kommission, der Luxemburger Jean-Claude Juncker, den eine enge Freundschaft mit Johannis verbindet.
Es ist so, als ob dieser Menschenrechtspreis für Klaus Johannis erfunden worden wäre. Sein Lebensweg, sein Einsatz, seine Leistungen ließen vermuten, dass dieses Schicksal ihn eines Tages wieder einnehmen würde. Und das ist gut so. Klaus Johannis hat sich dem Schutz der Minderheiten verschrieben, von Anfang seiner Amtszeit an. Nicht nur Minderheitenschutz in Rumänien, nein, Minderheitenschutz überall. Er hat einmal gesagt, ich zitiere dich annähernd, eine Demokratie ist erst dann eine Demokratie, wenn die Mehrheit die Minderheit respektiert. Dafür vielen Dank. Wer keine Freunde hat, hat dich als Freund. Und das reicht auch aus, weil du bist ein großer Freund, wenn du zum Freund wirst. Du bist in Europa ein Brückenbauer in einem sehr schwierigen Umfeld. Wer an die Vertreibungen erinnert, ist jemand, der den Schutz der Menschenrechte ernst nimmt und den Schutz der Minderheiten zu seiner Sache macht. So ehren wir also heute einen großen Europäer.
Johannis gehört für mich zu jenen aus Mitteleuropa kommenden Staatsmännern, die über ihre Zeit hinauswirken werden, sagte er. Johannis würdigte den Ort der Verleihung als Wiege einer Staatsform, die grundlegend für die Respektierung von Menschenrechten ist.
Es ist etwas Besonderes, hier in der Paulskirche zu sein, dem Ort, an dem sich am 18. Mai 1848 die Mitglieder des ersten gesamtdeutschen Parlaments versammelten, um die Verfassung zu verabschieden, die die Grundrechte garantierte und den Grundstein für den deutschen Nationalstaat legte. Dieses Ereignis, das 175 Jahre zurückliegt, gibt uns auch heute noch die Zuversicht, dass die Freiheit, die Würde des Menschen und die Universalität der Menschenrechte übergeordnete Werte sind. Dieser ist auch der Geist, der dem Franz-Werfel-Preis zugrunde liegt. Menschenrechte und Menschenwürde sind Schlüsselelemente für ein wahres und substanzielles Engagement der Bürger beim Aufbau von Gesellschaften, die sich durch Freiheit, Demokratie und Solidarität auszeichnen und die fähig sind, dem Wiederaufleben revisionistischer Nationalismen zu widerstehen. Es ist mir eine besondere Ehre, heute in diesem symbolträchtigen Gebäude der deutschen Demokratie den Franz-Werfel-Preis für Menschenrechte entgegenzunehmen.
Die deutsche Sendung von Radio Neumarkt ist montags bis samstags empfangbar ab 21 Uhr örtlicher Zeit, 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 92,396 und 106,8 MHz Ultrakurzwelle in ganz Siebenbürgen sowie montags bis freitags zur selben Uhrzeit auf 1197, 1323 und 1593 kHz Mittelwelle, aber auch online auf der ungarischsprachigen Seite von radiomures.ru, das ist maroszvásárhelyi-radio.ru. Es geht ins Banat, wo sich auch in diesem Monat Ereignisse rund um die europäische Kulturhauptstadt häuften. Konzerte, Kongresse, Lesungen, Ausstellungen, Kirchweihfeste, Heimattreffen, aber der absolute Höhepunkt waren die deutschen Heimattage. Zusammen in der Kulturhauptstadt Europas lautete das Motto der diesjährigen Heimattage der Banater Deutschen. Hunderte von Banater Landsleuten von nah und fern, Würdenträger, Vertreter der Landsmannschaft, der Heimatortsgemeinschaften, der Temeswarer Diözese, von Kulturinstitutionen aus Deutschland und Rumänien, Kulturpersönlichkeiten, Trachtengruppen und Musikkapellen nahmen in der Zeitspanne 2. 4. Juni an den vielfältigen kultur- und traditionsreichen Veranstaltungen in Temeswar teil. Hauptveranstalter war das Demokratische Forum der Deutschen im Banat. Der letzte Tag der diesjährigen Heimattage der Banater Deutschen in Temeswar, der Europäischen Kulturhauptstadt 2023, beinhaltete eine Heimatmesse in der frisch restaurierten St. Georgs Domkirche, eine Trachtenparade durch das Stadtzentrum und ein besonderes Konzert ebenfalls im Dom. Adi Ardelan von Radio Temeswar wohnte diesen Programmpunkten bei und sammelte Eindrücke von Veranstaltern und Teilnehmern.
Die bischöfliche katholische Kathedrale zu Temeswar war überfüllt von Landsleuten in banatschwäbischen Trachten. Den Festgottesdienst zelebrierte Bischof Josef Csabapál gemeinsam mit Pfarrer Markus Krastl aus Deutschland und Pater Martin Gall aus Temeswar. Den musikalischen Rahmen sicherten der Exultate Domchor, die Blaskapelle der Banater Schwaben Augsburg, zwei Gesangssolisten aus Deutschland, Franz Tröster an der Trompete und Dr. Franz Metz an der Orgel. Während des Gottesdienstes erklang die Missa Brevis von Konrad Paul Wusching sowie Stücke anderer Banater Komponisten, aber auch die bekannten Kirchenlieder der Banater Schwaben, bei denen die ganze Kirchengemeinde mitsingen konnte. Mitgesungen beim Festgottesdienst hat auch der Temeswarer Bürgermeister Dominik Fritz, der das gesamte Programm der diesjährigen Heimattage der Banater Deutschen begleitet hat.
Ehrlich gesagt, ich bin ganz überwältigt, denn es ist so viel Freude, auch Wehmut, aber nicht nur in die Vergangenheit gerichtet, sondern die Menschen kommen zurück, erinnern sich an das, was war, aber freuen sich auch wahnsinnig darüber, wie die Stadt jetzt ist, wie sie sich entwickelt. Und von daher, mein Schluss irgendwie aus diesen Tagen ist, das müssen wir jedes Jahr machen.
Nach dem Gottesdienst stellten sich die Trachtenpaare und die Blaskapellen auf und die lang ersehnte Trachtenparade ging los, vom Domplatz über den Freiheitsplatz zum Opernplatz. Insgesamt konnte man rund 900 Trachtenträger zählen. Die Blaskapellen spielten gemeinsam banat-schwäbische Musikstücke und die Trachtenpaare der Banater Deutschen aus Rumänien, Ungarn, Österreich, Deutschland und der ganzen Welt boten dabei einen perfekten Synchrontanz. Die Heimattage der Banater Deutschen in der europäischen Kulturhauptstadt Temeswar 2023 war ein Erlebnis besonderer Art, sowohl für die Teilnehmer als auch für die Zuschauer, sagt der Vorsitzende der Landsmannschaft Banater Schwaben aus Deutschland, Peter Dietmar Leber.
Es war eigentlich ein überwältigendes Ereignis für alle Beteiligten, einmal sowohl was die Zahl betrifft, die Zahl der Teilnehmer betrachtet, aber auch was die Freude der Mitwirkenden betrifft. Sie waren heute entsprechend dem Motto wirklich eine Gemeinschaft in diesen Tagen. Das war schön, das zu beobachten. Als die Trachtenträger unterwegs waren und gemeinsam getanzt hatten, konnte man nicht feststellen, wer jetzt heute in Banat lebt oder wer in Deutschland lebt oder wo auch immer, sondern sie haben sich alle als eine Gemeinschaft verstanden. Und das hat auch mich mit großer Freude erfüllt. Das waren sehr bewegende Stunden in diesen Tagen in Temeswar. Wir haben so viele Freunde getroffen, haben uns zugewunken, die wir gar nicht gekannt haben. Es war wirklich Freude in den Straßen, egal ob man im Zentrum der Stadt oder draußen im Jagdwald gewesen ist. Sie fühlen sich wohl, sie fühlen sich eigentlich wieder heim. Und das ist gut so. Ich bin ganz sicher, dass es Rekordzahlen waren. Es waren auch sehr viele Gruppen hier aus dem Banat, aus den umliegenden Dörfern und auch aus Temeswar. Und es waren viele Teilnehmer, die nicht angemeldet waren, die einfach ihre Tracht angezogen haben. Und das ist auch ein neuer Trend, den wir so noch nicht gesehen haben. Weil es nicht immer so war. Es hat seine Zeit gebraucht. Aber ich glaube, wir gehen jetzt gemeinsam voran und dieser Trend wird sich fortsetzen.
Die Heimat fühlt man am besten in Temeswar, weil das einfach die Heimat ist und immer bleibt. Egal, wo man zurzeit lebt, sagt der stellvertretende Vorsitzende der Landsmannschaft Banater Schwaben aus Deutschland, Harald Schlapanski, der für die Heimattage aus München gekommen ist.
Aus Bayern sind sehr viele Banater Schwaben mit in die alte Heimat gekommen. Aber nicht nur die Erlebnisgeneration, sondern auch sehr viele jugendliche Banater Schwaben, die bereits in Deutschland geboren, in Bayern geboren sind, sind heute da bei den Heimattagen der Banater Deutschen in Temeswar. Wir schätzen, alleine aus Deutschland waren um die 3000 Banater Schwaben hier. Ich glaube, die Hotels waren alle gut besucht und man hat es in der Stadt auch gesehen und gemerkt, dass viele Banater Schwaben zurückgekommen sind. Und wir hatten Gäste von der Stadt Ulm, dem Oberbürgermeister und viele Stadträte dabei. Und die hatten gedacht, das wird in Temeswar Deutsch gesprochen. Das muss ich widersprechen, das ist nur bei den Heimattagen so. Aber dieser Eindruck hatten diese Menschen.
Emotional war der Besuch in die alte Heimat auch für den ehemaligen Vorsitzenden der Landsmannschaft Banater Schwaben aus Deutschland, Bernhard Krastl.
Es waren so viele Leute wie noch nie. Und es war gut organisiert, es war herrlich. Und man fühlt sich richtig zu Hause. Ich bin der Meinung, wenn wir die Gemeinschaft so weiter pflegen, dann wird das weiterhin auch funktionieren, hier und in Deutschland.
Zu den Heimattagen nach Temeswar kamen auch viele Jugendliche mit banatschwäbischen Wurzeln, die aber schon in Deutschland geboren wurden. So einer ist Dennis Schmidt.
Banat ist Heimat. Es ist der Sehnsuchtsort, das wir von unseren Eltern so mitbekommen haben. Aber auch für uns, es ist Heimkommen. Also ich muss immer sagen, wenn ich mit dem Auto dann über die Grenze fahre bei Nadlak und sehe die Ebene, und das tut einfach gut. Es war ein schönes Fest. Ich habe schon gestern gesagt auf dem Ball, die Deutschen sind wieder zu Hause in Temeswar. Und es war wirklich beeindruckend, wie viele Trachten und welch reiches Kulturprogramm geboten wurde. Tut gut, es tut gut, wieder in der Heimat zu sein.
Erlebnisreich und emotional waren die Begegnungen mit den Landsleuten auch für die im Banat verbliebenen Deutschen. Ede Zinger ist Vorsitzende des Temeswarer Deutschen Forums, Mitveranstalterin der Heimattage in Temeswar und Gast der Heimattage in Ulm.
Ich bin überwältigt. Wir haben viel geplant, wir haben uns gefreut, dass die Leute gekommen sind, aber auf dem Papier zeigt es anders als in der Wirklichkeit. Also so viele Trachtengruppen, so vielfältige Trachten, junge Leute, Gäste und Freunde, die wir kennen oder die sich jetzt kennengelernt haben. Also ich meine, es war ein wunderbares Fest von Anfang bis ans Ende. Schade, dass es zu Ende geht, aber es kommen noch ein paar Tage.
Die Heimattage der Banater Deutschen in Temeswar klangen mit einem gut besuchten Konzert in der Domkirche, dargeboten vom Banater Musikwissenschaftler Dr. Franz Metz an der Orgel und vom erfolgreichsten Banater Bläser Franz Tröster an der Trompete aus.
Also es war etwas Besonderes, nachdem ja sehr viele Landsleute aus Deutschland auch gespendet haben für die Renovierung der Orgel, möchte ich auch im Namen des Bistums und des Domorganisten mich bedanken, also für dieses Geld und auch für die Spenden, die nach Temeswar gekommen sind für die Renovierung der Orgel. Es ist halt ein großes Instrument und es ist ja das wertvollste Wegensteininstrument, das wir im Banat haben oder das überhaupt gibt. Es hat ja die Opuszahl 100. Das bedeutet ja schon was und wir hoffen, dass in Zukunft auch schöne Konzerte stattfinden und dass auch die Musik der Deutschen hier nicht verloren geht.
So Dr. Franz Metz. Franz Tröster fügt hinzu.
Hier daheim in der alten Heimat zu spielen, ist immer ein Erlebnis, besonders wenn es so gut besucht war und so viele Freunde da sind. Da haben uns, waren wir besonders nervös, aber ich denke, es ist doch trotzdem gut gelungen. Wir sind sehr, sehr glücklich. Es war sehr, sehr schön und es war bestimmt das letzte Mal, dass wir hier gewesen waren.
Die Besucher des Konzerts, die Domkirche tatsächlich fühlten, belohnten die beiden Künstler mit einem reichen Applaus, sodass Franz Metz und Franz Tröster noch eine Zugabe geben mussten. Und so klangen die diesjährigen Heimattage der Banater Deutschen in der europäischen Kulturhauptstadt Temeswar 2023 aus. Auf Wiedersehen in Ulm 2024.
Die deutsche Sendung von Radio Temeswar ist täglich live empfangbar ab 13 Uhr örtlicher Zeit, 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 630 kHz Mittelwelle in Westrumänien, aber auch in Teilen Ungarns und Serbiens sowie ab 19 Uhr Ortszeit auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle im Großraum Temeswar. Beide Sendungen sind auch online empfangbar im Livestream unter www.radiotimisoara.ro/asculta. Als Vorbereitung auf die Prüfung zum deutschen Sprachdiplom DSD2 fand in Bukarest kürzlich eine Podiumsdiskussion zum Thema Kindheit und Jugend in Deutschland statt. Das deutsche Sprachdiplom ist das einzige schulische Programm der Bundesrepublik Deutschland für Deutsch als Fremdsprache und wird in über 70 Staaten von mehr als 80.000 Prüflingen im Jahr abgelegt. Mehr über die Podiumsdiskussion und die DSD-Prüfungen sagt uns Sabine Meyer-Schlattner, Fachberaterin für Deutsch als Fremdsprache in Bukarest. Das Gespräch führte Bianca Shahigian von Radio Bukarest.
Frau Schlattner, die kürzlich stattgefundene Podiumsdiskussion zum deutschen Sprachdiplom Stufe 2, DSD2, ist unter dem Titel Kindheit und Jugend in Deutschland gelaufen. War es ein zufällig gewähltes Thema?
Nein, das Thema ist eines der sogenannten Sternchen-Themen. Die Sternchenthemen werden vorgegeben von der KMK und von der ZFA. Das ist für die schriftliche Prüfung der Schüler, die das deutsche Sprachdiplom Stufe 2 eben ablegen. Und diese Themen haben dann, also Kindheit und Jugend in Deutschland hat dann auch seine Unterthemen wie Familienformen, Erziehungsstile, Bildungschancen, Jugendkultur, persönliches Engagement, politisch oder sozial und so weiter. Also zu diesen Themen müssen sich die Schüler für die schriftliche Prüfung vorbereiten und damit den Wortschatz abdecken, Weltwissen einsammeln und so weiter. Also das Thema war nicht zufällig gewählt, sondern eben gezielt für die Schüler, die jetzt im nächsten Jahr die Prüfung ablegen, damit sie aus erster Hand Informationen bekommen.
Wer hat an der Podiumsdiskussion teilgenommen? Sie haben sie moderiert.
Genau, ich habe sie moderiert. Allerdings ist es ein Plagiat sozusagen, denn meine Kollegin in Hermannstadt hat es schon gemacht. Wir sind zwei Fachberaterinnen in Rumänien. Und sie hat das in Hermannstadt gemacht, wir haben das jetzt in Bukarest gemacht. Das sind drei Jugendliche, drei Mädchen gewesen, die das ein freiwilliges soziales Jahr hier machen. Und ein Junge, der wiederum der Freund dieses einen Mädchens ist und am nächsten Tag auch schon abgereist ist. Also wir hatten Glück, dass es wirklich vier waren, im Alter zwischen 18 und 21, so ungefähr.
Und die Schüler aus dem Publikum, konnten sie dann Fragen stellen?
Die Schüler hatte ich gleich am Anfang einbezogen. Die Schüler kamen vom Caragiale, vom Blahuzza, vom Viano und vom Goethe und natürlich Hermann Obert, wo die Podiumsdiskussion stattgefunden hat, in Voluntat. Ich hatte sie gleich am Anfang mit einbezogen und gefragt, was sie glauben, was der größte Unterschied ist zwischen einer Kindheit und Jugend in Deutschland. Eine der Antworten war die Qualität im Erziehungssystem oder im Bildungssystem. War eine spontane Antwort der Schüler. Ob sie nachher noch überzeugt waren, weiß ich nicht. Ich habe sie dann auch gefragt, ob sie tauschen wollen nach der Podiumsdiskussion und sie meinten dann doch nicht.
Welcher war der Zweck dieser Podiumsdiskussion?
Der Zweck war, damit eben die Schülerinnen nicht nur aus Sekundärliteratur, aus dem Internet, aus möglicherweise Filmen, was über die Kindheit und Jugend in Deutschland direkt von diesen Jugendlichen erfahren, die ja hier ein soziales Jahr machen, die aus Deutschland kommen. Und bei der einen war es auch sehr interessant, wie die Weiterbildungsmöglichkeiten sind, denn die hatte sich für ein Studium beworben und entschieden und hat dann hier in Rumänien eben eine andere Entscheidung getroffen, nach den Erfahrungen in Rumänien.
Also auch so als Orientierung gedacht.
Genau.
Frau Schnattner, vielleicht noch etwas mehr Hintergrundinformation zum deutschen Sprachdiplom. Wie sind die Prüfungen zum DSD aufgebaut?
Es gibt das DSD 1, das ist die Stufe 1, und dann gibt es das DSD 2, Stufe 2. DSD 1 bedeutet A2 B1 Niveau und Stufe 2 ist B2 C1 Niveau. Also DSD 1 ist natürlich etwas einfacher gestrickt. Die Themen sind aus dem unmittelbaren Lebensbereich der Schüler, also mein Hobby, meine Lieblingsband, mein Lieblingsfußballverein. Bei DSD 2, da geht es im mündlichen Teil vor allem auch darum, dass sie eine Präsentation vorstellen müssen, wie bei DSD 1 auch, aber die Themen sind, wie gesagt, einfach und kindgerecht sozusagen. Und bei DSD 2 geht es vor allem um ein problemorientiertes Thema, das einen Deutschland- oder Dachbezug haben muss, also Österreich und Schweiz. Bezug zum deutschsprachigen Raum. Und es muss vor allem problemorientiert sein.
Und das DSD-2-Sprachdiplom ermöglicht dann ein Studium an deutschen Universitäten?
Universitäten, ohne eine Sprachprüfung abzulegen in Deutschland.
Eine letzte Frage noch. Welche sind die Voraussetzungen, um sich zu einer DSD-Prüfung stellen zu können?
Voraussetzungen für die DSD-1-Prüfung, das sind 600 bis 800 Stunden Deutschunterricht und für DSD-2 800 bis 1200 Stunden Deutschunterricht. Und das sind natürlich akkreditierte Schulen, an denen dieses Programm stattfindet. Also in Bukarest sind es 6 zum Beispiel. Es geht um Deutsch als Fremdsprache. Es ist allerdings auch das Goethe-Kolleg dabei. Das ist ja eine muttersprachliche Schule oder wird als Damen geführt. Aber vor allem richtet es sich natürlich auch an Schüler, die Deutsch als Fremdsprache. Nur die müssen in der Intensivklasse gehen, ansonsten kriegen sie die Stunden nicht zusammen. 800 bis 1200 Stunden ist schon viel.
Frau Schlattner, vielen, vielen Dank für Ihre Auskünfte und viel Erfolg weiterhin.
Dankeschön.
Die deutsche Redaktion von Radio Bukarest ist auch als das Deutsche Inlandsdienst der rumänischen Rundfunkgesellschaft bekannt. Ihre Sendungen sind täglich empfangbar, montags bis samstags zwischen 14 und 15 Uhr Ortszeit, 13 bis 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit, sowie sonntags zwischen 10.20 Uhr und 10.30 Uhr Bukarestzeit auf mehreren Mittelwellenfrequenzen in verschiedenen Gebieten Rumäniens sowie in den Grenzregionen des Landes. Die Sendegebiete und die einzelnen Frequenzen sowie Aktuelles aus der Redaktion finden Sie online unter www.radiobukarest.ro. Es folgt ein Blick nach Ungarn, dieses Mal aber nicht explizit in die Gemeinschaft der Ungarn-Deutschen. Unser Kollege und langjähriger Funkforum-Mitstreiter Frank Fischer aus Budapest berichtet über ein in der Hauptstadt Ungarns aktives Bürgerradio und dessen deutschsprachige Sendung Leuchtturm. Frank gehört zum Redaktionsteam und ist regelmäßig als Co-Moderator und Techniker im Einsatz. Leuchtturm wendet sich an alle, die die deutsche Sprache verstehen, primär natürlich in Budapest bzw. Ungarn Liebende. Aber das Internet macht es möglich, dass sozusagen die ganze Welt mithören kann, theoretisch wenigstens. Mitte Juni nun fand der sogenannte Tilos-Marathon statt, mit dessen Hilfe sich der gastgebende Sender von Leuchtturm, nämlich Tilos Radio, unter anderem finanziert. In einer Live-Sendung berichtete das Team vom Ort des gut einwöchigen Marathon-Geschehens. Leuchtturmwärter Frank hat uns einen Bericht geschickt.
Leuchtturm, die deutschsprachige Sendung auf 90,3 Tilos Radio.
Mit dieser einprägsamen Kennung startet alle 14 Tage samstags um 16.30 Uhr das deutschsprachige Programm von Tilos Radio, einem finanziell vom ungarischen Staat unabhängigen Bürgerradio. Die Sendung nennt sich, wie gehört, Leuchtturm, nachdem ihre Vorgänger unter Mehr Licht, in klarem Bezug auf die angeblich letzten Worte Goethes, sowie Lichthof firmierten. Aktuell kümmern sich 5 engagierte Radiomacher, 2 Frauen und 3 Männer aus Ungarn, Österreich und Deutschland, um die inhaltliche Gestaltung des Programms, für das stets ein oder 2 Gäste in das Tilos Radiostudio am Budapester Népliget eingeladen werden. Voraussetzung: Die Gäste müssen Deutsch sprechen und ein Gespräch mit ihnen sollte Interesse bei den Hörerfreundinnen und Freunden wecken können. Mit anderen Worten, es handelt sich um eine reine Talkshow, um mal den gängigen Begriff aus dem Konkurrenzmedium Fernsehen zu verwenden. Leuchtturm ist nur eines von dutzenden Programmen des Senders Tilos Radio, den es bereits seit der Wende, Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre gibt und der sich anfangs in die Tradition westeuropäischer Piratensender, wie beispielsweise Radio Nordsee International oder Radio Caroline, einreihte. Anfangs illegal, Tilos ist das ungarische Wort für verboten, entwickelte sich der Sender im Laufe der Jahrzehnte zu dem, was er heute ist. Ein weitgehend von Nicht-Profis gestaltetes, vielfältiges Angebot für ein breites HörerInnen-Publikum. Zahlreiche Talksendungen, auch in mehreren Fremdsprachen, wechseln sich mit Angeboten für alle nur erdenklichen musikalischen Geschmäcker ab. Zu hören ist Tilos im Großraum Budapest auf einer UKW-Frequenz sowie natürlich im Internet und via eigene App. Alles ist sowohl live als auch on-demand empfangbar. Sämtliche rund 350 Radioleute von Tilos arbeiten ohne Bezahlung. Ja, im Gegenteil. Wer etwas über den Äther oder das Internet verbreiten möchte, muss einen Obolus zahlen, dessen Höhe er oder sie selbst bestimmen kann. Lediglich ein halbes Dutzend Leute bekommen ein festes Gehalt. Hauptsächlich sind das die Techniker. Wie aber finanziert sich Tilos Radio und damit auch sein deutschsprachiges Angebot? Dazu Eva, eine der leitenden Redakteurinnen des Senders.
Seit 7 Jahren sind wir sehr stolz darauf, dass wir keine staatliche Unterstützung annehmen. Deswegen ist umso wichtiger, dass wir aus 3 wichtigen Quellen unsere Einnahmen haben. Die eine Quelle ist Tilos Marathon, die andere Quelle ist eure 1% von den Steuern und 20% verschiedene finanzieren wir uns an verschiedene Projekte. Und wir sind wirklich unabhängig und frei und unsere Eigentümer sind eigentlich die Zuhörer. Deswegen sind wir auf eure Unterstützung angewiesen und wir sind über jede Hörer und Hörerin dankbar.
Soweit Eva, ein Mitglied des Leuchtturmteams auf dem diesjährigen und von ihr erwähnten Tilosch-Marathon, der in der ersten Junihälfte bereits zum 15. Mal über die Bühne ging. Über eine Woche voller Musik und Live-Events, stets bis in die frühen Morgenstunden des folgenden Tages. Sämtliche Erlöse der Spendenaktionswoche kommen der Finanzierung des Senders zugute. Eva erwähnte in der Leuchtturm-Live-Sendung vom Marathon auch eine zweite wichtige Finanzierungssäule. Das ungarische Recht gestattet es nämlich, dass Steuerpflichtige 1% ihrer jährlichen Einkommenssteuer an eine gemeinnützige Organisation spenden. So wie Tünde, die uns von ihren Beweggründen erzählt, warum sie Tilosch auf diese Weise unterstützt.
Ich denke, es ist eine sehr wichtige Sache, diese Chance zu nutzen, dieses 1% an bestimmte Organisationen zukommen zu lassen. Und es gibt sehr viele Organisationen, denen ich gerne spenden würde.
Ja, die Konkurrenz um dieses 1% ist groß. Aber wieso spendet Tünde ausgerechnet an Tilosch? Nun, da kommt überraschenderweise ihr Ehemann ins Spiel.
Er sitzt wegen seiner Arbeit sehr viel im Auto und hört Radio. Und jahrelang hat er darüber sich beklagt, dass er keinen entsprechenden Radiosender findet, was er gerne hören würde. Und dann kam er eines Tages und erzählte mir, oh, Tilosch Radio, super interessante Themen, schöne Programme, Musik, super. Mhm. Und so hat er mich eigentlich mit Tilosch Radio bekannt gemacht. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass es solche Radiosender gibt und dass man sie unterstützt. Und ja, deswegen habe ich mich entschieden, dieses Jahr mein 1% Tilosch zu geben.
Die dritte wichtige Finanzierungssäule von Tilosch sind natürlich seine Hörerinnen und Hörer. Nicht zuletzt durch ihre Spenden wird der laufende Sendebetrieb gesichert und dafür gesorgt, dass man auf staatliche Quellen gänzlich verzichten kann. Leuchtturm bemüht sich unter anderem auch um die Förderung der deutschen Sprache in Ungarn, etwa durch die Zusammenarbeit mit dem Wunderbar-Festival. So erhielten drei engagierte Schülerinnen der österreichischen Schule Budapest kürzlich die Möglichkeit, sich erste Meriten als Radioredakteurinnen zu erwerben. Mit ihren Smartphones begaben sie sich ins Wunderbargetümmel und fingen Stimmen ein, die sie dann kurze Zeit später in der Leuchtturm-Live-Sendung präsentierten. Eine der jungen Damen schaute auch beim Marathon am Tilosch-Ü-Wagen vorbei.
In unserer Schule haben die deutsche Lehrer uns einen Radio-Workshop gebietet und wir haben uns gemeldet und deshalb waren wir beim Tilosch Radio und auch eine Sendung gemacht über das Wunderbar-Festival. Oh. Wir haben uns ein bisschen vorbereitet. Ja, das war ein sehr großes Erlebnis.
Soweit eine enthusiastische Hanna auf dem Tilosch-Marathon in Budapest. Übrigens sind bei Leuchtturm Namen Schall und Rauch. Bis auf hochrangige Diplomaten werden alle Gäste im Studio geduzt. Und auf die Nennung von Nachnamen wird auch gerne verzichtet. Man fühlt sich als Familie.
Das Funkforum ist ein Verein deutschsprachiger Medien aus Rumänien und Ungarn und Beiträge von den einzelnen Redaktionen aus der Region finden Sie in unserem Online-Medienforum unter www.funkforum.net. Auch unsere Gemeinschaftssendungen finden Sie eben dort unter Funkmagazin. Unter dem Titel Mein Lenau hat das Lenauhaus Fünfkirchen in Zusammenarbeit mit dem Institut für Auslandsbeziehungen eine Podcast-Senderei gestartet. Einige Folgen konnten die Interessenten bereits mitverfolgen und nun wird dieses Projekt fortgesetzt. Ein Workshop fand zum Thema Anfang Juni statt. Melita Hengel besuchte das Podcast-Team und sprach mit IFA-Kulturmanagerin Katharina Kellich über das Projekt.
Mein Lenau-Podcast ist jetzt in dem Sinne nichts Neues, denn es gab schon einmal eine sehr erfolgreiche Reihe davon. Jetzt wird das Projekt fortgesetzt. Warum gerade dieses Projekt?
Dieses Projekt ist, denke ich, sehr aktuell bei den Jugendlichen. Also sowohl das Format, das Medienformat Podcast, also Radio im Internet im Prinzip, als auch thematisch kann man sehr viel Aktuelles und für die Jugendlichen Relevantes darin bearbeiten. Und ich denke, über die Medien kann man sie eben auch dazu motivieren, sich mit ihrer eigenen Geschichte, aber auch mit der aktuellen Kultur und ja, ihrer Szene in der Stadt auseinanderzusetzen.
Das IFA finanziert ja das Projekt. Wie musste man das vorbereiten? Gibt es da vielleicht vorgegebene Kriterien oder war die Hand doch freigelassen, dass man selbst entscheiden kann, was man möchte?
Also beim IFA ist es so, dass das Projekt gefördert wird nach einem Fördermittelantrag, den ich stellen musste. Aber die Art des Projektes und wie ich das aufbaue, da habe ich komplett freie Hand. Ich kann mich natürlich an die hiesigen Gegebenheiten anpassen und natürlich auch in Absprache mit Aniko haben wir uns dann dafür entschieden, so einen zweitägigen Workshop zu gestalten. Und das ist aber, das muss ich nur argumentieren, warum ich das so und so machen möchte.
Wie ging es dann los? Denn ich nehme an, das Schwierigste oder das Schönste an der Sache ist, dass man Jugendliche finden muss, die sich für die Sache begeistern.
Also zu Anfang war das sehr, sehr schwer, weil ich auch noch hier in der Stadt relativ unbekannt war und ich habe sehr lange gebraucht, bis ich so die Türen öffnen konnte. Und in dem Moment, wo das dann zum Beispiel mit der Deutschland-Sprechstunde, einem anderen Projekt, gelungen ist, in die Schulen zu kommen, ab dann hatte ich viele Anmeldungen. Ich habe jetzt auch mehr Anmeldungen bekommen, zum Glück, als ich eigentlich geplant hatte. Ich bin da sehr, sehr froh darüber. Das ist nicht selbstverständlich heutzutage.
Sind es alle Schüler, die aus Beach oder in Schulen in Beach lernen oder kommen auch von auswärts noch?
Also ich hatte eigentlich gedacht, dass es hauptsächlich Schüler aus Beach sein werden, weil die Lage einfach ideal ist für sie. Aber es sind letzten Endes viel, viel mehr Schüler aus dem Umland. Also wir haben Schüler aus Beuer, aus Mohaj, aus Sekset, aus Nadasch und eben auch zwei Schüler aus Beach.
Wie kann man hier dafür sorgen, dass die Schüler dann zeitlich hier ankommen?
Wir mussten da ein bisschen kreativ werden, weil, wie gesagt, das war nicht geplant. Und ich habe es so gemacht, ich habe ein 7-Personen-Auto, also habe ich die Schüler aus Sechsert einfach mitgebracht. Und den Schülern aus Beuer habe ich empfohlen, mit dem Zug zu fahren. Und ich habe sie dann auch abholen können. Und sie haben hier im Koch-Valeria-Wohnheim die Nacht verbringen können. Also hier war sowohl das Koch-Valeria-Zentrum als auch ich. Wir waren da einfach flexibel und haben versucht, es ihnen zu ermöglichen.
Für welche Altersgruppe ist jetzt dieser Workshop gedacht?
Also ursprünglich dachte ich ab 14, so 8., 9. Klasse, aber wir haben jetzt auch zwei Schüler und Schülerinnen, die etwas jünger sind, die aber sehr, sehr, sehr engagiert sind und ich wollte dann auch nicht die Tür vor ihren Nasen zumachen, weil genau das ist ja das Ziel, dass wir eine Gruppe finden, die lange zusammenarbeiten kann. Das ist wichtig, dass eben nicht nur die 17- und 18-Jährigen da sind, weil die sind dann auch oft schon, ne, die haben dann Universität und sind dann wieder in anderen Projekten. Und wenn man Jugendliche, Jüngere dazu holt, hat man die Chance, vielleicht viele, viele Jahre tolle Sendungen machen zu können.
Sprechen wir bitte auch über den Inhalt. Was wird hier beim Workshop geboten? Was können die Kinder, die Schüler lernen?
Wir haben das so aufgeteilt, wir haben einen Tag uns dem Theoretischen zugewandt und einen Tag werden wir vor allen Dingen praktisch arbeiten. Gestern war der Dr. Chandor Tripo da und hat uns einen Workshop geleitet über Projektarbeit und Podcastarbeit. Also da ging es zum Beispiel auch darum, was macht einen guten Podcast aus? Wir haben verschiedene angehört und verglichen, was hat uns gefallen, was klang vielleicht nicht so gut, was ist langweilig für die Jugendlichen vielleicht auch. Also wir haben versucht, da schon etwas kritisch uns das anzuschauen. Und dann haben wir eben auch gelernt, wie man als Team zusammenarbeitet, dass halt nicht jeder Moderator sein muss und nicht jeder den technischen Schnitt am Ende perfekt können muss, sondern wir haben geschaut, wer kann was und wer möchte etwas machen und dann, das war der gestrige Teil und heute haben wir uns für ein Thema entschieden, was ich jetzt noch nicht verraten möchte und wir haben verschiedene Teams gebildet, wir haben eine IT-Sektion, da sind die Jungs dabei, die ganze Technik vorzubereiten, wir haben ein Team, das sich mit dem Inhalt der eigentlichen Sendung beschäftigt, wir haben ein neues Feature, das es bisher nicht gegeben hat, Neuigkeiten, also so Neues aus Fünfkirchen, wollen wir auch so eine kleine aktuelle Note geben, dem Podcast und wir haben ein Team für Social Media und Veröffentlichung. Arbeit, die schauen sollen, was man dann auf Instagram vielleicht darüber erzählt oder welche Formate neben dem Podcast noch relevant sind.
Also man muss sich das dann so vorstellen, es wird ein Thema für eine Sendung geben und daran arbeiten dann alle Schüler aber in unterschiedlichen Bereichen mit.
Ganz genau so wird es sein. Und so ist es vielleicht auch am besten, weil dann wirklich die Gruppe am Ende ein tolles, großes Projekt aufbauen kann, was ein Einzelner gar nicht alleine so stemmen kann.
Wie hat man entschieden, welcher Schüler an welchem Bereich mitarbeitet? Weil ich kann mir vorstellen, einige gibt es, gerade in diesem Alter, die dann nicht so sehr darauf aus sind, sich ans Mikrofon zu setzen, sondern eher im Hintergrund und still mitarbeiten wollen. War das leicht, auch Leute zu finden, die sich dann trauen, vors Mikrofon zu treten?
Es hat sich von selbst ergeben, praktisch. Also ich möchte nie und nimmer die Technik zum Beispiel machen müssen und die Jungs haben das sofort super gemacht und ich habe sofort auch Jugendliche gefunden, die gern moderieren oder auch als Interviewpartner fungieren werden für die heutige Sendung. Also das ging ganz wie von selbst und ich bin sehr froh darüber.
Wann und wo wird man dann diese Sendung hören können?
Also der Plan ist, dass wir am nächsten Donnerstag, ich glaube, das ist der 15. Juni, dass wir dann unsere Folge veröffentlichen. Es war immer an einem Donnerstag die Veröffentlichung. Und bis dahin möchten wir noch den Text verarbeiten und die Audiodateien schneiden. Und dann werden wir das natürlich auf MeinLeno, also mit dem Hashtag MeinLeno auf Instagram, auf Spotify, auf YouTube, aber auch natürlich auf leno.hu und auf Facebook werden wir das auf jeden Fall kundtun und dort auch hochladen, die Podcast-Folge. Genau.
Sie haben erwähnt, es war auch ein Ziel, dass man vielleicht ein langfristiges Team hier zusammenstellen kann, Schüler zu finden, die vielleicht auch an weiteren Folgen mitarbeiten. Ist diese Arbeit jetzt geplant? Sieht man schon Möglichkeiten für eine Fortsetzung?
Also ich denke schon, aber ich habe natürlich noch kein Feedback von den Jugendlichen bekommen. Ich habe geplant, dass ich am Ende des Workshops ein Feedback einhole von ihnen und dort auch nachfrage explizit, wer sich eine Zusammenarbeit vorstellen kann. Ich denke auch, dass das über online möglich ist. Also wenn sie jetzt von weiter her kommen, dass man trotzdem miteinander arbeiten kann. Natürlich nicht immer, aber das geht heutzutage ja auch sehr gut. Beziehungsweise haben wir jetzt auch geplant, mit dem jetzigen Podcast Werbung zu machen für eine Teilnahme an der Redaktion. Also es soll auch anderen Jugendlichen, die vielleicht jetzt nicht kommen konnten, weil sie Klassenfahrt haben oder Prüfung, dass sie sehen sollen, okay, hier ist etwas losgegangen, ich kann hier jederzeit herkommen, ich kann mich einbringen. Und dazu soll auch dieser Podcast dienen.
Welche Möglichkeiten wird es geben? Also ich nehme an, in der Fortsetzung kann man nicht immer in Workshop-Form arbeiten. Also man muss schon auf digitale Mittel auch zurückgreifen und vielleicht auch so die Aufgaben verteilen. Wird es das geben oder ist man doch bestrebt, auch persönliche Treffen zu organisieren?
Das muss ich leider in der Abhängigkeit von der zukünftigen Redaktion planen. Aber eigentlich ist der Plan, es hauptsächlich offline zu organisieren, einfach um diesen Austausch auch zu gewährleisten, der, ich glaube, durch Corona auch seitdem viel zu kurz kommt. Aber ich kann das noch nicht versprechen, beziehungsweise ist ja auch das Lena-Haus in einer besonderen Situation, dass ich dem jetzt örtlich gar keine Rechnung tragen kann. Ich kann nicht sagen, so, hier ist unsere Redaktion, hier ist unser Büro, hier ist unser Studio. Und deswegen kann ich das jetzt noch nicht sagen, aber ich bin bestrebt, ein Offline-Format zu finden, aber natürlich auch mit integrierten Online-Möglichkeiten. So, ich glaube, heutzutage muss man sehr flexibel bleiben, damit es für die Jugendlichen okay ist.
Die Sommerferien stehen ja schon vor der Tür, noch knapp 2 Wochen ungefähr, dann ist es soweit und endlich beginnen die Ferien sowohl für die Lehrer als auch für die Schüler. Ist vielleicht auch für den Sommer etwas geplant, Projekte vom IV oder in Verbindung mit dem Lenauhaus?
Also auf jeden Fall werden unsere Projekte zum großen Teil weitergeführt, beziehungsweise natürlich die Deutschland-Sprechstunde, die ich nur in den Schulen halte, die natürlich nicht, die pausiert jetzt ein bisschen. Aber die Spielerei soll weiter bestehen bleiben, also der deutschsprachige Spielclub, der jeden Mittwoch im Pogo in Caviso in Peach stattfindet. Und natürlich planen wir auch Teilnahme und Mitarbeit an Jugendfreizeiten und wir haben auch schon durch den Podcast jetzt die Idee, auch im Sommer regelmäßig die Podcast-Folgen herauszubringen, aber auch das ist in der Abhängigkeit, wie ich die Redaktion organisieren kann.
Zu hören ist die deutschsprachige Radiosendung in Ungarn, Treffpunkt am Vormittag, täglich von 10 bis 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit im Sender der Nationalitäten auf 873 und 1188 kHz Mittelwelle landesweit in Ungarn sowie in den Grenzgebieten des Landes, aber auch online unter www.mediaclick.hu. Werte Damen und Herren, die deutsche Gemeinschaftssendung, das Funkmagazin endet hier. Ich bin Gabi Mese von Radio Neumarkt und wünsche all unseren Hörerinnen und Hörern noch eine schöne Woche weiterhin und genießen Sie die sonnigen Sommertage. Auf Wiederhören und alles Gute, bis zum nächsten Mal.